ist ja schon der Perfekte. Also ich habe jetzt schon mal auf Rekord gedrückt, Leute. So, also, genau. So, dann würde ich sagen, dann springen wir jetzt rein. Das ist ja hier ganz spontan. Und ich begrüße sehr herzlich euch erstmal alle, die ihr hier zuhört, zur zweiten Community-Ausgabe von Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich zwei Gäste dabei. Das ist der Stefan und der andere Gast, da waren wir jetzt gerade am Lachen, denn im Internet heißt mein anderer Gast Bike Ulle, weshalb ich natürlich gedacht habe Ulrich oder Uli oder Ulle, und tatsächlich heißt du aber anders, Bike Ulle. Wie denn?
Genau. Eigentlich bin ich Konstantin, aber mein alter Ego ist Ulle.
Gut. Ja, gut. Aber jetzt nicht der Radsport-Ulle oder doch an Jan Ulrich so ein bisschen orientiert?
Wenn ich damit jetzt Bonuspunkte bekomme, meinetwegen auch an Jan Ulrich, aber tatsächlich einfach an einen guten Freund der Familie. Und Ulrich ist ein fantastischer Name, deswegen, wenn man sich schon Pseudonym geben kann, dann kann man sich doch auch wie einen 60-jährigen Mann nennen, oder?
Ja, das stimmt. Gut. Also haben wir dann heute drei Gäste, ne? Konstantin, Ulle und Stefan, das ist doch super, und dann gibt's mich auch. Ja, also Community-Ausgabe heißt ja, wir quatschen, wir treffen uns quasi virtuell, wir quatschen über die Themen, die ihr mitgebracht habt. Ich habe sicherlich die eine oder andere Rückfrage, mischt euch aber auch gerne gegenseitig ein. Ne, also Stefan, wenn Konstantin Ulrich irgendwas erzählt, dann hüpft da gerne rein, wenn dich da was interessiert, und das Gleiche gilt auch für dich. Also jetzt Konstantin Ulrich. Und ich würde sagen, lasst uns einfach beginnen und stellt euch doch mal kurz vor. Und jetzt sage ich mal, Stefan, fang du doch mal an.
Ja gut, dann fange ich mal an. Ich habe kein Pseudonym, heiße einfach nur Stefan Bracht.
Ne? Bin dafür reicht ja ruhig. In den meisten Fällen.
Absolut, ne? Bin ruhig, aber nicht schüchtern. Das heißt, ich werde auch rein grätschen dann an der Stelle. Ich glaube, ich bin der Oldie hier in der Runde, Jahrgang 70, also 54 werde ich dieses Jahr. Mhm. Und bin schon ein paar Jährchen auf dem Rad unterwegs. Eigentlich bin ich mal sportlich angefangen, habe einen Trainerschein für Schwimmen gemacht, einen Schwimmverein trainiert. Und wie das so üblich ist, ne, irgendwann wird das Kacheln zählen, wird einfach zu langweilig. Da brauchst du ein bisschen Alternativen. Und da kam das Radfahren dann hinzu. Wenn du Schwimmen und Radfahren machst, versucht man sich irgendwann mal im Triathlon. Aber ich bin relativ groß, auch recht schwer. Laufen ist nicht so meine Disziplin. So beim Schwimmen kommst du dann als Erster unter den ersten dreien raus. Beim Radfahren dann bei den ersten fünf. Und beim Laufen dann 198. Das ist echt frustrierend. Und ja, deswegen ging das dann mit der sportlichen Karriere an der Stelle auch nicht besonders viel weiter. Dazu kamen dann halt noch beruflich zwei kleine Kinder dazu, und das schlief alles so ein bisschen ein, und ich habe eigentlich meinen Sport und vor allen Dingen das Radfahren erst wieder entdeckt nach einem Burnout, den ich 2009 hatte, wo man dann ganz anderes Körperbewusstsein wieder entwickelt und mal wieder ein bisschen mehr an sich denkt. Und da ging es dann los mit Radreisen und Radreisen vor allen Dingen auch mit meinen Kindern, dann mit meinen beiden Jungs. Und Martin, wir haben uns 2019 schon mal in einem Podcast ja unterhalten, genau, über genau dieses Thema Radreisen mit Kindern, was ich da so erlebt habe. Ja, und das Thema habe ich dann heute auch nochmal mitgebracht. Was ist jetzt so ein paar Jährchen später? Ne? Mittlerweile sind die Jungs nicht mehr 14 und 9, wie sie alt waren, als ich angefangen habe, sondern mittlerweile 23, und der eine wird 18 dieses Jahr. Das hat sich doch ein klein wenig verändert.
Ja, und als zweites, ja. Wir haben uns ja bei der Gravel-Spartakiade vom Veloheld damals getroffen, ne? In Dresden, und sind ja dann auch zusammen gefahren. Und da war ja schon dein ältester Sohn mit dabei, ne?
Genau, der Lars war mit dabei. Ne? Der ist auch noch am aktivsten. Mit dem habe ich auch wieder ein Projekt jetzt direkt vor mir. Wir möchten Ende Mai nach Italien runter. Den Tuscany Trail werden wir mitmachen. Hast du ja auch schon gemacht. Ist kein direktes Race, sondern ist ein Bikepacking-Event. Ne? Mhm. Da geht es ja eigentlich von Espresso-Bar zu Espresso-Bar. Schöne Strecke, wunderbare Landschaft. Und das kommt mir im Moment auch zugute, weil ich im Moment gesundheitlich ein bisschen am Kämpfen bin. Aber das Event hat meine Ärztin sogar grünes Licht gegeben und freue ich mich wahnsinnig drauf, das mit meinem Sohn dann machen zu können. Und mein Bruder will ebenfalls noch teilnehmen, ja, als Bundeswehrsoldat.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Hat der denn jetzt nichts anderes zu tun?
eigentlich schon, aber er ist auch schon ein paar Jährchen dabei. Der bildet die ganzen Minentaucher in Eckernförde aus, also wohnt gar nicht weit entfernt von dir.
Ja.
Aber das Event hat er sich auch im Kalender eingetragen, ist mal gerade nicht unterwegs. Und da wollen wir dann zu dritt mal gucken, was die Toskana so zu bieten hat.
Und ich glaube, die Toskana und also der Tuscany Trail, das ist wirklich was für die Seele. Das, da können wir nachher noch zu quatschen. Ich finde das wunderbar. Ich würde es heute auch noch mal anders sehen als damals und so, aber wunderbar. Apropos Eckernförde und Marine, mein Ältester war jetzt bei der Marine in Wilhelmshaven und hat dort quasi Praktikum gemacht und sich das mal alles angeguckt. Da mal gucken, ob er in der Richtung unterwegs sein möchte. Wir werden sehen. Konstantin Ulrich, wie sieht's aus bei dir? Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Konstantin, beziehungsweise Bike Ulle, wie auch immer man es haben möchte. Gebürtiger Rheinländer.
Jetzt aber hört man gar nicht.
ja, das höre ich dann durchaus öfter hierzu, zumal im Ruhrgebiet sprechen sie auch nicht besser. Jetzt seit 12 Jahren wohne ich in Witten, jetzt ganz frisch in Bochum, also östliches Ruhrgebiet. Genau, ich bin mit meinen 29 Jahren, könnte ja schon fast schon der Sohnemann sein vom Stefan.
Vom Stefan, ja. Genau,
vom Stefan. Das notiere ich mir schon mal. Das konnte ich verhüten, würde ich sagen. Ne?
Vater, Sohn, gut.
Ja, dann bist du die geborene Mitte anscheinend. Ja, ja, genau. Ja. Viel gibt's Onkel. Nicht zu, viel gibt's zu mir nicht zu erzählen. Radsport technisch bin ich eigentlich gar nicht unterwegs. Ich bin auch mal geschwommen, das ist schon einige Zeit her. Seit anderthalb Jahren habe ich tatsächlich das Laufen für mich entdeckt. Ich bin nämlich nicht groß, schwer zwar trotzdem, aber komischerweise geht's meinen Knien gar nicht so schlecht damit. Mhm. Und das Radfahren ist für mich eigentlich, ne, als Rheinländer, wir kennen keine Höhenmeter, sondern nur Gegenwind, ist eigentlich eine pure Form der Fortbewegung gewesen. Und irgendwann kam dann 2019 auch die Idee mal, ich weiß auch gar nicht warum, ich bin Ostsee-Fan, wenn ich mich entscheiden müsste, ob Nord- oder Ostsee, nehme ich immer die Ostsee.
Absolut.
Und bin dann die Ostsee abgefahren und ja, fand das doch, das war da so der Punkt, wo ich ein bisschen weggeguckt habe von der reinen Fortbewegungsmittel, Fahrrad als Fortbewegungsmittel und dachte mir, na, irgendwie kann das ja auch Spaß machen, mal ein paar Stunden länger im Sattel zu sitzen, bis der Hintern wund ist. Und genau, ja,
das war entstanden. Dann lass uns doch gleich mal bei der Ostsee bleiben, denn das ist ja auch das Thema, was du mitgebracht hattest. Du hattest mir geschrieben, ich kann etwas genau über den Ostseeküstenradweg erzählen, wo du 2019 10 Tage lang gefahren bist und da hast du deine Liebe zu längeren Radtouren entdeckt. Und dann hast du auch noch einen zweiten Punkt, den ich ganz interessant fand. Ansonsten kann ich auch was vom Hollandrad zum Gravelbike erzählen. Also wie sich bei dir halt dieses alltägliche Mobilitätsverhalten verändert hat. Fangen wir mal damit an, Ostseeküste. Du sagtest, das ist so dein Lieblingsküste, das geht mir ähnlich. Also ich finde sie schön wild, ich finde sie nicht langweilig im Vergleich jetzt zu Nordsee, wo da ist halt Ebbe und da ist halt Flut so und Also ist mir manchmal auch zu platt so, ne? Aber es hat beides so seine Für und Wider. Wie bist du da, also was war dann so für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ja, lass das doch mal machen, alleine da 10 Tage lang zu fahren, von wo nach wo und was hast du erlebt?
Von Dänemark nach Polen tatsächlich. Ich weiß gar nicht genau, warum. Tatsächlich, ich habe als Kind war ich auf Rügen mit der Familie mal gewesen und ja, habe da irgendwie habe das als sehr schön empfunden, sagen wir mal, das war in den Anfang der 2000ern, da war noch viel so wie es früher da mal war, also wie ich mir das als so wie ich mir das als einer vom Rheinland vorstelle. Ja. Genau. Und fand das einfach schön. Ich meine, der Sommer ist da in den meisten Fällen einfach trockener als im Rheinland. Die Luft ist einfach schön. Große Felder, mal ein bisschen irgendwie auch raus, dass nicht alle 2 Kilometer wieder irgendein Örtchen kommt, sondern ein bisschen was Weite.
Weißt du noch, auf welcher Seite der Insel du da warst?
Wir hatten unser Ferienhaus, es war relativ zentral. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind aber, also wir waren die klassischen Tagesausflügler, die dann einmal nach Prora, dann auch mal nach Stralsund wieder ans Festland und weiß der Geier einmal hin und her gefahren sind.
Weil du gerade sagtest, so wie früher, ich war vor 2 Jahren, glaube ich, da jetzt auf Rügen und da haben wir ein altes, verlassenes DDR-Ferienlager entdeckt. Das war an einem Strand und da stehen halt immer noch diese Gebäude. Ich müsste nachgucken, wo das ist. Da stehen immer noch diese Gebäude. Man darf da nicht reingehen, ne, offiziell. Das ist so ein Lost Place. Aber das ist ein beeindruckender Ort, weil das so wirklich nochmal diese Ferienlagerkultur so ein bisschen zeigte, da wo die Betriebe früher ihre Ferienorte hatten, wo sie dann die Werktätigen, die das verdient haben, dahin geschickt haben, die Familien. Also das findet man hier und da immer noch, ja. Aber Rügen, klar.
Ja, genau. Was ich aber da tatsächlich, was Ferienlager anbelangt, ich fand das fast schon erschreckend. Ich kann mich noch dran erinnern, wie Prora, also das ist ja dieser Nazi-Bau, den sie da irgendwie zwischen 36 und 39 an die Insel, so ein 4 Kilometer langes Haus oder so, das ist ja gigantisch. Und ich kann mich noch dran erinnern, wie das war, als ich als Kind da war. Da war nämlich an der einen Seite, wenn man Richtung Meer guckte, ganz links, war eine Jugendherberge, so das war das einzig zurechtgemachte Stück und der Rest war eine Ruine. Also ich hatte das als Kind irgendwie so als, wie du sagtest, Lost Place, wie die DDR bauten, als Lost Place irgendwie vor Augen. Und 2019 bin ich da dran vorbeigefahren und ich habe Bauklötze gestaunt, wie sich dann noch das entwickelt hat jetzt in den letzten 20 Jahren, wo man dann noch die Geschichte
Wohnung kaufen. Mal hinten...
Genau, richtig, wie man das vielleicht mal nach hinten schiebt und dann diese schöne Sandfläche davor einfach wieder zurück erobert, fand ich bezeichnend, genau.
Das ist beeindruckend,
Ja, ist auf jeden Fall interessant gewesen. Aber genau, deswegen Ostsee, auch die Seenplatte MacPom an sich, bin ich großer Fan zu. Und warum es die Ostsee sein musste, ich bin auch in meiner Generation der klassische YouTube-Gucker, der dann abends nochmal irgendwie eine NDR-Doku auf YouTube sich reinzieht. Und ich meine, da habe ich auch mal was irgendwie, die Ostsee kommt oft vor. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, von Dänemark nach Polen möchte ich gerne mal mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Ja, und dann ging's los. 2019 mit einem Alu-KTM-Fahrrad, mit einer 3x9er Shimano-Schaltung. Also wirklich, ja, das klassische Brot- und Butter-Fahrrad, würde ich sagen. Bin nach Hamburg, einen Zwischenstopp bei der Schwester gemacht und dann die letzten, also auch mit dem Zug, und dann die letzten Meter mit dem Zug hoch. Das erste Foto war dann in einer Grenze in Dänemark und genau, dann bin ich runtergeradelt. Hab sehr bewusst auf, sagen wir mal, digitale Karten verzichtet, auch weil ich mir zu dem Zeitpunkt das Garmin Navi noch nicht leisten konnte, sondern hab wirklich mit diesem ist das Marco Polo oder weiß der Geier was? Diese Karten, die man so umblättern muss, um wieder
so ein Heft
zu kommen.
So ein Heft?
Davon habe ich, genau, so ein Heft, so ein dreiteiliges. Die habe ich mir alle drei geschnappt, hatte 2 Vaude-Taschen hinten drauf und dann ging's ab. Es sah auch, also da durfte man sich vor nichts peinlich sein. Es sah auch wild aus und ja, da bin ich irgendwie losgefahren. Hab aus heutiger Sicht, würde ich sagen, sogar ein bisschen zu viel Strecke gemacht, weil mit meinem, mit so einem Fahrrad im Durchschnitt müssen das wahrscheinlich um die 120 Kilometer am Tag gewesen sein. Ich bin morgens aufgestanden, obwohl ich eigentlich nicht so der Frühaufsteher bin, war ich meistens so um 6 Uhr wach.
und bin einfach den Tag über gefahren und gefahren und gefahren. Und irgendwann bin ich abends, war auch relativ früh müde, auch nach 12 Stunden irgendwie um 18 Uhr habe ich mich da wieder hingelegt und war auch relativ schnell wieder weg. Und dann
hast du gezeltet oder wo hast du übernachtet?
Genau, das erste Mal Wildcampen. Also ich hatte mein Zelt dabei, auch wieder so ein Ding. Es muss nicht immer viel Kohle sein. Das war von einem dieser Reformhäuser, ein 20 € Dunlop-Zelt.
So ein Festival-Ding.
Genau, so ein Festival-Ding. Und es hat genau, naja, 12 Mal auf- und abbauen gehalten. Ich habe es vorher einmal probiert und am letzten Tag haben dann die Stangen versagt. Ja, aber war auch sackschwer im Nachhinein. Ich hatte auch all mein Gepäck nur hinten auf dem Gepäckträger drauf. Dementsprechend, ja, Gewichtsverteilung technisch würde ich heute alles ganz anders machen. Aber genau, dann bin ich da losgecruist mit meinem Zelt und ich habe immer einen Tag offen geschlafen und einen Tag bin ich auf irgendeinen Campingplatz. Da sind ja zum Glück an der Küste findet man immer mal wieder welche. Dann habe ich irgendwann, wenn ich müde wurde, habe ich mir auf dem Handy geguckt, wo der nächste Campingplatz ist und habe gesagt, ach komm, die 30, 20, was weiß ich, Kilometer kann ich noch. Und dann habe ich da gepennt und jeden zweiten Tag habe ich draußen geschlafen.
Und dann bist du auch über Kalifornien und Brasilien gefahren?
Genau, den großen Umweg, einmal über den großen Teich, klar. Also ja. Ich kann von mir behaupten, jeden Punkt an der Küste zumindest gesehen zu haben, was man von. Okay. Nein, manchmal ist der Radweg ja auch mal 5-6 Kilometer im Landesinneren, dann. Aber ja, ich war überall. Ich habe nichts ausgelassen, bis auf eine Insel. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Da bin ich falsch abgebogen. Es ist so eine kleine.
So ein Halbinselteil oder?
Ja, genau,
so,
genau.
Den man so ab. Ah, okay.
Genau.
Ja, wahrscheinlich da so bei der Greifswalder Ecke, ne? Da irgendwas.
Das kann sehr sein, ja. Das kann sehr gut sein.
Hm. Ja, genau. Fantastisch.
Ja, das war auch, das war das erste, das war ein ganz schönes Abenteuer. Ich meine, wäre es jetzt auch immer noch, wenn ich wild campen würde. Meine erste Nacht war die, war in einer Schutzhütte. So eine dreiseitige Hütte mit vorne dem großen Eingang. Ich habe mein Fahrrad vor den Eingang gestellt, habe mich in meinen Schlafsack gelegt und war natürlich ganz aufgeregt, ne? Das erste Mal draußen und dann auch noch richtig wild schlafen und ne? Keine Ahnung. Und ich hatte sogar mein Leatherman hatte ich sogar extra mit in den Schlafsack genommen.
Aber nicht ausgeklappt. Ja,
nicht ausgeklappt, aber bis dann eine Stunde später standen 3 so Kangals vor meinem Fahrrad und haben mich ganz böse angebellt, weil da wohl irgendjemand mit seinen Hunden noch nachts spazieren gegangen ist und mir ist relativ schnell klar geworden, dieses Taschenmesser kann ich auch zur Seite legen, das bringt gar nichts.
Ja. Aber du konntest dann dort bleiben oder bist du dann weiter?
Ja, der hat böse mit der Taschenlampe reingeleuchtet, der Halter hat gefragt, was ich hier mache und aber mir ist dann, wenn ich erklärt habe, hey, ich fahre jetzt die Ostsee irgendwie ab mit dem Fahrrad, dann haben die meisten eigentlich relativ wohlwollend reagiert. Ja. Genau, war dann auch soweit, wenn ich mal an einem Campingplatz vorbei bin und meine Notdurft verrichten musste, war das eigentlich immer ganz schön, weil wenn man schon durch ein zivilisiertes Land fährt, wo alle paar Kilometer irgendwie Infrastruktur ist, dann muss ich ja nicht unbedingt mit einem Klappspaten in den Wald gehen, um ja, das zu verrichten. Und da gab es immer irgendjemanden, der mir die Tür aufgemacht hat und irgendwie da in die halböffentlichen Toiletten reingelassen hat oder weiß der Geier. Also dann waren sie alle ganz wohlwollend. Ich habe auch, obwohl ich rückblickend gesehen wahrscheinlich sehr schlechte Plätze hatte, um wild zu schlafen, weil die alle relativ einsehbar waren, hatte ich nie Probleme an den 5-6 Mal, wo ich da geschlafen habe. Da hat
ich glaube auch, rumgeschert. Man sieht eigentlich, also wenn man auf den sozialen Netzwerken wilde Campingplätze als Bild geteilt bekommt, dann sind das aber auch immer sehr ausgewählt. Ich gehe auch davon aus, dass die Dunkelziffer der Plätze, wo man sagt, na gut, ich schlafe jetzt hier, aber mehr auch nicht, viel höher ist. Also
ja.
Zumindest ist meine Erfahrung. Ich habe jetzt klar gibt es schöne Plätze, wo man sagt, oh toll, ja, so, aber es gab auch recht viele, wo man sagt, ich bin relativ froh, dass ich diesen Ort auf der Welt wieder verlassen kann, aus eigener Kraft und nicht hier sein muss. Also.
Obwohl manchmal ist das ja auch ganz bezeichnend. Mein unschönster Ort war eigentlich so ein Wanderparkplatz. Da habe ich auf Schotter geschlafen. Das war kurz hinter Greifswald. Und dann ist da noch mal so eine Bodden oder wie auch immer, da ist so eine Meereseinbuchtung. Und ich konnte praktisch Richtung Greifswald gucken, ohne das zu wissen. Das war wirklich ein ganz furchtbarer Wanderparkplatz. Ich hatte am nächsten Morgen Rückenschmerzen, aber am Abend selber war richtig toll. Da muss wohl irgendein Mittelaltermarkt oder so gewesen sein. Ich saß da auf meiner Bank und dann ging auf einmal aus dem Nichts ein Feuerwerk los. Das war total geil. Ich hatte meine Dosensuppe irgendwie, es wurde dunkel und auf dem schlimmsten Schlafplatz war das schönste Panorama, weil ich schaute so übers Wasser und auf der anderen Seite war dann so ein 10-15-minütiges Feuerwerk. Das war echt.
Du musst halt immer das Positive daraus sehen, ne? Egal wie schlecht es auch ist, immer die positiven Elemente sehen, ne?
Ja, genau. Also auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Und die Rückenschmerzen, ist ja auch egal, ob man die jetzt vom vielen Fahrradfahren bekommt, von den Buckelpisten da, die alten Betonstraßen oder vom Schlafen auf Schotter. Also
ist ja auch. War die Entscheidung, dass du das alleine fahren möchtest, also das war für dich klar oder war das einfach aus Mangel an Begleitern?
Ich habe zwar einen radaffinen Freundeskreis, aber bei den meisten sind es die, sagen wir mal, 60 oder 80 Kilometer Touren und dann macht man davon mal eine und abends gibt es dann noch einen Kaffee, einen Kuchen oder in meinem Alter noch ein, zwei Bier.
Heißt das, wir saufen nicht mehr oder was?
Ich weiß es nicht. Ich höre die ganze Zeit immer nur Ride for Cake. Also das fällt mir nicht ein.
Süßen Zeug oder Eis.
Mangel an Begleitung, aber tatsächlich auch relativ bewusst. Ich habe auch während der gesamten Fahrradtour nicht einmal irgendwie Musik in den Ohren gehabt. Das war auch eine bewusste Entscheidung, sondern dass ich einfach irgendwie die Zeit da für mich haben wollte. Und ich hatte am Anfang relativ viel Sorge davor, aber es hat ganz gut funktioniert. Ich habe sogar, auch wenn ich es danach nie wieder gelesen habe, ich habe sogar für die Reise ein kleines Tagebuch geführt, wo ich mich immer mittags, wenn ich bei meinem Mittagssnack gegessen habe, immer irgendeinen Quatsch reingeschrieben. Ich habe es, wie gesagt, nicht mehr gelesen, auch relativ bewusst. Ja. Aber irgendwo liegt das noch rum. Deswegen war ganz schön. Das war echt mal so ein nur über sich nachdenken. War ganz toll.
Das altert, glaube ich, ganz gut. Also wenn du das, ich habe das ja auch so Tourbücher, ne, so wo ich von meinen Touren, da habe ich jeden Tag immer reingeschrieben, abends dann, also angefangen von so banalen Sachen wie es hat geregnet und ich habe Hunger, bis hin dann, ne, je länger man unterwegs ist irgendwie, dass man sich dann doch wie anders mit sich auseinandersetzt und der Reise. Ich bin auch sehr zurückhaltend, die zu lesen, aber ich, wenn ich immer mal reingeguckt habe, ich gedacht, ja, das warst halt du, ne? Also heute finde ich das irgendwie befremdlich, aber so war es halt. So, aber ich glaube, das ist ganz gut auch so zur sich selber da zu akzeptieren dann ein Stück weit, ne? Oder zu sehen, da kommt das her.
Ich denke mal auch, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich das nochmal lese, aber ich meine jetzt nach 4 Jährchen, 5 Jährchen, da muss das noch nicht sein. Genau, ich habe auch immer mal, wenn ich irgendwo so einen Souvenirshop gesehen habe, habe ich dann auch mal so ein, da gibt ja manchmal diese Aufkleber von der Stadt so
mit reingepackt, also super,
und einen Kassenbon mit reingelegt und so. Das freue ich mich nochmal drauf, wenn ich irgendwie in 20 Jahren das Ding nochmal in die Finger bekomme oder in 10, dann.
Absolut. Ich habe auch, ich bin mal durch Frankreich gefahren und dann gab's so Schoko-Croissants abgepackt. Und in dieser Packung waren dann so Aufkleber von irgendwie, du kennst ja von Hanuta und so mit, ne, irgendwie diese Fußballgeschichten und so. Und da waren von irgendeiner Comicserie Aufkleber drin. Und die habe ich immer ins Tourbuch geklebt. Jeden Tag ein und habe dann ringsherum geschrieben. So, und dann habe ich halt, weiß ich, 10 Seiten von diesen Aufklebern und meine Tageseintragung da. Also, von daher. Hat das Fahrrad durchgehalten eigentlich?
Ich war ja top ausgerüstet, weil meine erste größere Fahrradtour, es gab nur, also ich meine, an solche Kleinigkeiten, wenn man irgendwie 1200 Kilometer fährt, glaube ich, also so lang soll er sein, der Küstenradweg, dann, dass man dann auch vielleicht mal ein Kännchen Öl für die Kette mitnimmt. Da denkt man ja vorher nicht dran. Da musste ich da mal irgendwann halten. Und ja, dass man vielleicht auch zwischenzeitlich mal einen Platten bekommen kann, das ist ja auch verflixt, ne? Das weiß man ja vorher nicht. Hat auch nichts dabei, aber das Rad an sich, das hat sogar jahrelang danach noch durchgehalten. Das war dann, ich habe es irgendwann liebevoll meine graue Maus getauft. Mhm. Das war so ein graues Fahrrad und das war dann auch so mein Brot- und Butterfahrrad tatsächlich. Ich fahre überall, ich habe kein Auto, beziehungsweise ich habe mittlerweile, meine Freundin hat ein Auto, da überkommt mich auch mal die Faulheit, aber im größten Teil fahre ich alles mit dem Rad und dann habe ich das alles damit gemacht. Also das Rad hat lange durchgehalten, bis es dann irgendwann tatsächlich eine Schweißnaht vorne am Steuerrohr ist es dann gerissen. Ich fragte mich, warum auf einmal das Fahrverhalten so weich ist. Habe ich den
Riss Federung.
Ja, ja, genau.
bevor du erzählst, was jetzt vor allen Dingen diesen Weg davon vom Hollandrad zum Gravelbike ist, nochmal kurz zurück zu der Ostsee-Geschichte. Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, das klingt eigentlich ganz gut, so eine schöne Tour da entlang der Ostseeküste, wo waren so Punkte, wo du sagst, das war so wunderschön, da würdest du gerne nochmal hin, beziehungsweise kannst du absolut empfehlen? So ein bisschen auch, ich glaube, alles so hinter Usedom Richtung Polen ist für mich zum Beispiel so ein blinder Fleck. Also wenn ich daran denke, sehe ich eigentlich nur so Schilf und ja. Das war's. So.
ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich bin genau 3 Meter an der polnischen Ostseeküste gefahren, weil ich habe wirklich hinter dem Schild habe ich kehrt umgemacht, bin wieder zurückgefahren, habe dann Ausflug nach Stettin gemacht, weil ich tatsächlich irgendwie auch mal eine Doku über Stettin gesehen habe, aber das war furchtbar mit einem Fahrrad, was man voll beladen hat und nicht wegtun kann. Ja. Aber ja, der schönste Ort war tatsächlich für mich an der direkt hinter der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Ein wunderschöner Sandstrand.
Prival.
Genau, richtig, Prival. Mhm. Dann muss man die Touri-Stände Strände muss man ein Stück hinter sich lassen, dann sind das so 2 Kilometer, dann fährt man auch direkt eine ehemalige Küstenschutzanlage entlang, also diese wunderschönen Betonplatten. Und ja. Da ist wirklich ein kilometerlanger Sandstrand, da habe ich auch am Strand gepennt. Man kann da die Pötte angucken, die da nach Travemünde rein und rausfahren. Und da hört es auch endlich auf mit den Höhenmetern. Ich war überrascht, dass es ja doch hügelig sein kann da oben.
Ja, ja.
Das hat dann da aufgehört und ab dann war es schön. Ja, genau. Mhm.
Ja, Prival, da endet ja, beziehungsweise in diesem Jahr beginnt dort auch die Grenzstein Trophy immer. Das ist diese Fahrrad-Event entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, wo man immer vor allen Dingen viel auf diesen Platten, Grenzplatten fährt sozusagen. Und das endete bislang immer quasi, also es begann im Dreiländereck und endet dann am Prival. Und daher wusste ich das jetzt auch, weil die auch gesagt haben, es ist ein wunderschönes Stück weg, wunderschöner Strand, einsam, allein, kannst richtig gut ankommen. So in diesem Jahr ist es andersrum, da trifft sich alles dann oben im Dreiländereck sozusagen, da startet man dann quasi unten.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich dann doch noch ein bisschen mehr Sorge davor habe. Ich meine, gemeinsam starten, da kann man nicht zu spät kommen. Aber jetzt die Grenzstein-Trophy fahren und da muss man sich ja selber gut genug kennen, dass man nicht entweder einen Tag zu spät kommt oder noch schlimmer 3 Tage zu früh und dann da irgendwie rumdümpelt. Aber ja, das habe ich auch von gehört, dass sie es dieses Jahr umgedreht haben.
Aber ja, das ist
auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung.
Ja, ich glaube, sie zieht auch ordentlich Körner. Aber es gibt ja Fans, die da schon irgendwie 100 Mal mitgefahren sind. Mal sehen. Also ich finde auch gut, dass jetzt mehr drüber gesprochen wird und dass man sie auch mehr sieht, weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein lohnenswerter Event, wenn man sich mal so richtig die Kante geben möchte oder wenn man Zeit hat und das einfach erfahren möchte. Ne? Also ehemalige Grenze finde ich nach wie vor beeindruckend.
Und Martin, der Gunnar wird ja auch nicht müde, dich immer wieder darauf anzusprechen,
dass du ich weiß,
teilnehmen sollst. Ne?
Ja, aber gut, ich werde jetzt irgendwann komme ich dann auch, ich will jetzt nicht sagen, in das Alter, ja, so, aber finde ich vielleicht die Zeit oder dann passt es mal, das zu tun. Ja, durchaus. Klar. Ulrich, die Gravelbike, Hollandrad zum Gravelbike. Du bist jetzt, also auch du, Brutus, bist jetzt beim Gravelbike gelandet. Erzähl mal.
Genau, ich bin auch beim Gravelbike gelandet, aber das Gravelbike bin ich dabei, mir ein Stück weit selber noch auszubauen. Also ich stehe noch nicht ganz vor dem vollendeten Produkt. Ja, für mich war Radmobilität, also Mobilität eigentlich immer Radmobilität. Natürlich, irgendwann ist man 18, hat das erste Mal einen Führerschein und fährt irgendwie, na, alles, was länger ist als der Fuß weit weg, fährt man mit dem Auto. Das waren dann schöne 3-4 Jährchen, dann merkt man, dass das irgendwie blöd ist. Und bei uns am Niederrhein gab es halt Dreigang Hollandrad, fertig. Eine Gazelle. Und das hat auch ausgereicht. Und dann war für mich, ich meine, hügelig ist es hier im östlichen Ruhrgebiet doch schon leicht, direkt an der Ruhr, dann geht's auf der anderen Seite, da wird's, also es gibt zumindest Steigungen, das war ich in den ersten 20 Jahren meines Lebens noch nicht gewohnt. Und ja, da merkt man relativ schnell, dass man mit diesen Dingern nicht weiterkommt. Und ja, wenn dieses Geldsäckerl dann auch nicht riesig ist, dann gab es halt erst dieses Brot- und Butter-Fahrrad mit einer, zumindest mal einer vernünftigen oder okayen Kettenschaltung. Und mittlerweile bin ich sogar auf Anraten deines Blogs, habe ich mir ein Diamantrad geholt. Du hattest das irgendwann mal als interessantes irgendwie Reiserad.
Ja.
Hattest du das 135er, das Gelbe?
Genau.
Ich weiß nicht, ob es da noch klingelt, genau. Das habe ich mir gekauft. Das war dann auch mein erstes, ja, echtes Fahrrad, sagen wir mal, ein gutes Fahrrad. Und ja, das bin ich gerade dabei, dann auch auf Gravel umzubauen. Den tiefen Lenker habe ich schon. Die Schaltung muss noch kommen. Da überlege ich, ob ich sogar ein bisschen übers Ziel hinausschieße und irgendwas Elektronisches da noch irgendwie ranbastel. Genau, aber die dicken Reifen sind da und es ist sehr viel schneller als das, was ich alles davor hatte.
Ja, aber gut zu wissen, da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man das so auch umbauen kann, sozusagen, das 135. Soweit ich mich erinnere, hatte ich das auch als ein gutes Modell, so wenn man so gucken möchte in Richtung Trekking, Reiserad, ne? So.
Genau, richtig. Es war als Reiserad drin. Es hatte auch den Stahlrahmen. Es ist aber relativ filigran. Also ich, also für mein Empfinden. Ich bin, wie gesagt, noch nicht an dem Punkt, wo ich 15 solcher Fahrräder in meine Sammlung aufnehmen kann. Das wird irgendwann kommen.
Da kann Stefan gleich
Rennrad,
was
erzählen. Oh je. Genau, mein Rennrad, es ist auch so ein alter Bomber, ein Alurahmen mit Carbon-Gabel, ist natürlich nochmal ein Stück leichter. Aber ja, das ist ganz schön. Und ich finde, es sieht auch fantastisch aus. Also da tue ich dann 29er Reifen drauf, die ein bisschen zu bullig sind eigentlich. Und
ja, cool.
Ich bin Fan von dem Ding. Auch total unpraktisch. Das hat hinten keinen Gepäckträger, sondern nur vorne. Und da habe ich noch extra ran rumgeflext, dass ich den ganz tief über das Vorderrad tun kann. Also, ja.
Style.
Ja, da kommt die zweite Leidenschaft, dass ich gerne Handwerke und Heimwerke und auch meine Räder immer selber repariere. Ich bin jetzt erst mit einem Bike, was ich über Jobrad lease, bin ich erst das erste Mal fest an einen Fahrradhändler angebunden und noch ganz überrascht, was da so alles passieren kann. Ja, genau.
Was der immer findet, ne?
Ja, was der immer findet und was der auch, also der macht bei mir am Alurahmen macht der Rostkontrollen. Also ja. das rechnet der auch ab. Also das
ist genau. Naja, aber ich finde, also die sollen ja auch davon partizipieren. Das ist ja, glaube ich, auch das Sinnvolle an der Jobrad-Geschichte, obwohl die denen ja auch so ein bisschen die Anteile immer zudrehen. Ne? Ich glaube, wenn, dann kriegen die halt wirklich über dieses Service-Thema, ähnlich wie die Autowerkstätten, da am meisten dann auch ihren Umsatz rein.
Ja, genau. Also richtig reich werden sie dadurch nicht. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich habe in Anführungsstrichen eine 0% Finanzierung für ein Lastenrad. Ich habe so ein Urban Arrow, das ist so ein, was ich sag dazu immer liebevoll, das ist mein LKW. Ihr merkt, ich gebe meinen Fahrrad dann gerne einen Namen. Das ist einfach groß und schwer und relativ, ja, es ist ganz anders als alle anderen Fahrräder, wo ich mich sonst für interessiere, wo es dann doch darum geht, wo kriegt man noch die letzten 2 Gramm raus. Und das ist halt einfach da.
Hast du es mit Motor oder ohne Motor?
Ja, genau. Jetzt, also im flacheren Land ging es vielleicht noch ohne Motor. Einen Bullet kann man, finde ich, auch noch sportlicher fahren. Da ist einfach, aber das Rad ist ausgelegt für, es hat halt die Sitzposition von einem Hollandrad und da habe ich jetzt den dicken Bosch Cargo Motor drin, weil ich damit auch echte Lasten transportiere. Es ist eine Zeit lang mein kompletter Autoersatz gewesen, aber ich habe damit schon Schränke transportiert. Ich habe damit, also ich habe das Ding schon mit 100 Kilo vollgeladen und bin dann damit rumgecruist. Kein Problem. Und da braucht man dann aber ein bisschen Motor, weil sobald da die kleinste Steigung kommt, ist vorbei.
Das schafft ich hatte auch, nicht. Also ich hatte auch überlegt, über Jobrad dann so ein Bullet oder so ein Urban Arrow zu machen und habe mir dann auch gesagt, also wenn dann ein Motor, auf jeden Fall, weil ich da ehrlicherweise, wenn ich einkaufe, also ich muss da jetzt keinen Sport draus machen. Ne? Ich möchte einfach nur einkaufen gehen. Es soll ja der alltagstauglich sein und dann quasi auch dieses Auto einsparen mit.
Genau.
Und da darf es dann gerne komfortabel sein. Warum denn nicht?
Genau. Und gerade für die Strecken, ich meine, das Auto wird ja oft beworben mit 583 Liter Kofferraumvolumen, aber im Endeffekt braucht man es dann für zwei Kästen Bier oder Wasser oder mal einen Eimer Farbe vom Baumarkt und das passt in eigentlich jedes Handel.
Ich habe zwei Teenager, wenn ich einkaufe, brauche ich 530 Liter Kofferraum. Plus ja, Rückbänke manchmal.
Plus Rückbänke, okay.
Und da reden wir nur über zwei Essen. Also, das ist teilweise echt erstaunlich. Du hast jetzt gerade so nostalgisch begeistert vom Ostseeküstenradweg erzählt. Jetzt muss ich fragen, 2019, hast du danach noch Touren gemacht, beziehungsweise kommen jetzt noch welche?
Ja, leider ist irgendwie die Zeit, wo ich für mich mal sagen kann, ey, ich bin 10 Tage nur für mich, die finde ich gerade nicht. Ich mache gerade, ich habe einen netten Arbeitskollegen, mit dem ich gerne größere Touren fahre, aber das sind dann so die 120, 40, mal auch nur 100. Wir kratzen immer noch an der 200er Grenze irgendwie dran und dann halt mit dem Rennrad. Er ist halt eher der Rennradsportler und genau. Fährt auch größere Touren, aber da finde ich noch niemanden, mit denen es dann irgendwie gemeinsam ist. Und ich weiß auch nicht, was es für mich als nächstes werden soll. Man klickt sich ja immer mal so bei Komoot irgendwelche Touren zusammen und auch da gibt's schon Ideen. Aber noch gibt's tatsächlich nichts, wo ich sage, ey, da muss ich jetzt unbedingt hinfahren. Vielleicht mal über die Alpen, das ist interessant. Oder ja.
Eine Empfehlung, falls du was suchst, wenn du dein neues Gravelbike sozusagen dann mal fertig hast oder vielleicht als Motivation dafür. Für so, das sind glaube ich 2-3 Tage, also ein zeitlich begrenzter Raum und da ist auch viel Wochenende mit dabei, wenn du den Eifel Graveler dir mal anschaust. Das ist eine wunderbare Tour. Das ist sehr entspannt, du fährst es ja nach deinem Gusto sozusagen. Man kann Würzburg sehr gut, das ist Start und Ziel, kann man sehr gut mit dem Zug erreichen, kann man auch mit dem Auto gut erreichen. Dann hast du dort 2-3 Tage, die du quasi allein oder mit jemandem zusammen da auf dieser Eifel-Graveler-Route durch, also einmal ringsrum Würzburg sozusagen, durch die ganzen Gebirge da Spessart und Steigerwald und weiß ich, was da alles ist, rumfährst. Ist wunderschön. Also ich, wie gesagt, ich bin das nicht in Gänze gefahren, weil irgendjemand, der mein Fahrrad aufgebaut hat, einen Fehler gemacht hat. Und deswegen musste ich da so ein bisschen improvisieren, aber das kann ich empfehlen. Oder auch die Veloheld Gravel-Spartakiade, wo mir jetzt ein Mega-Übergang zu Stefan gelungen ist. Die ist als Overnighter angelegt, die startet in Dresden und die geht einmal rüber nach Tschechien. Da gibt es dann immer irgendein räudiges Camp, ja, so. Und dann geht es am nächsten Tag gemeinsam zurück nach Dresden. Und das kann man auch zeitlich sehr gut mit Zug erreichen, beispielsweise, oder mit dem Auto. Das sind so kurze Trips, die man da machen kann. Und die lang genug sind, um sich da auch mal sehr gut rauszunehmen aus dem Alltag. Ich
habe auch dabei, ja, genau.
Ja, also da ist einiges dabei. Dank dir, Konstantin. Ostseeküstenradweg, Stefan, ich habe es bei dir gelesen. Du bist da mit deinen Jungs ja auch unterwegs gewesen. Fangen wir da vielleicht mal an. Oder was hat sich seit der Greffelspattergärte getan? Ja.
Da bin ich auch unterwegs gewesen. Ich wollte aber noch einen Satz zur Greffelspattergärte. Du erinnerst dich, ich hatte ja etwas Schwierigkeiten, das Camp da zu erreichen. Das war nämlich mein erstes Rennen, was ich überhaupt auf dem Gravelrad gemacht habe. Davor war ich nur auf dem Trekkingrad unterwegs. So, und mit meinen über 100 Kilo auf einem relativ dünnen Reifen, ich hatte, glaube ich, nur 35 Millimeter drauf, alles an Schläuchen, alles an Flickzeug, was ich dabei hatte, habe ich unterwegs gebraucht und die letzten Kilometer musste ich dann halt wirklich im Bulli ins Camp gebracht werden. Also
von daher, ich kann mich daran erinnern, wir kamen spät.
Wir kamen spät, genau, ne, und hatten auch große Mühe und Not, überhaupt noch ein bisschen was von dem Bier und dem Essen abzukriegen. Aber war ein einschneidendes Erlebnis. Sowas ist mir danach aber auch nie wieder passiert.
Ja, ich glaube aber, das gehört ja auch dazu. Ne? Also das, was Konstantin erzählte mit dem, ich habe einfach irgendein Rad genommen, mir Zeug drauf und los geht. Und da sammelt man ja dann die Erfahrung. Ne? So, und das ähnlich absolut. Ist es ja auch bei uns, ne? Und bei dir ja auch.
Absolut. Genau. Ich bin 2015 das erste Tour bin ich losgefahren im Weserradweg. Mit meinem Sohn, mit dem Lars, damals war er 14 und wir haben es genauso gemacht. Wir haben auch die Faltkarten gehabt mit dem Radweg drauf, Weserradweg, man kann sich eigentlich nicht verfahren, wir haben es trotzdem geschafft. Ne? Und die ganz normalen Vaude-Taschen hinten dran, das Standardzelt, was man noch zu Hause hatte, ich glaube, ich habe sogar noch einen dicken Hammer und eine Axt mit dabei gehabt, weil ne, man muss ja die Heringe irgendwie in die Erde reinkriegen, viel zu viel Zeug, aber Hauptsache erstmal losfahren. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was man machen soll, einfach losfahren, der Rest ergibt sich dann irgendwann.
Viel zu viel Zeug ist echt ein Stichwort. Ich habe auf meiner Tour die ganze Zeit eine Ravioli-Dose mitgetragen. Also die hat die komplette Ostseeküste gesehen. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, das ist aber, Martin, da wirst du es noch mehr kennen, sich zu reduzieren, bleibt immer eine Herausforderung.
Also, ja, absolut.
Die abgesägte Zahnbürste ist ja schon... Die habe ich dann irgendwann da gelassen.
Okay, ich dachte, die steht heute in allen Ehren bei dir.
Irgendwo. Genau,
leicht gebeugt. Weit
gereist. Nee, die habe ich tatsächlich irgendwann da gelassen, weil ich sage, also letzter, ich hatte keine Lust mehr. Ich war sauer auf diese Dose, die war so schwer.
Aber eine Axt am Weserradweg ist aber auch eine Ansage, ne, Stefan?
Ja, natürlich. Ne? Man muss ja auf alles vorbereitet sein. Ne? Wenn da irgendwelche, was waren das, Kangals da auf dem Hals stehen und dich beim Wildcampen überraschen wollen. Ich glaube, da war die Axt hilfreicher als der Leatherman. Also,
ja, das stimmt. Ne?
Also wir sind dann auch, also das waren so die ersten Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und mit dem anderen, mit dem Florian, habe ich die erste Tour gemacht, als er 10 war. Und das war auch... ein Stück weit an der Ostsee. Wir sind in Schleswig gestartet bis zur Lübecker Bucht hin, hatten da dann ein Ferienhaus und das ist ja auch eine wunderschöne Ecke. Da kannst du natürlich nicht deine 100 Kilometer am Tag machen, nicht mit 10-jährigen Kindern. Da sind wir 30 bis 50 Kilometer sind wir dann gefahren. Das ging eigentlich hier von Spielplatz zu Spielplatz oder von Eisdiele zu Eisdiele, wenn du so willst, um dann da hinzukommen. Und trotzdem war der Kleine dann abends halt tot. Ne? Gut geschlafen und es war aber ein Erlebnis, von dem sie bis zum heutigen Tag noch zehren. Vor allen Dingen diese Erfahrungen, gerade wenn etwas nicht klappt. Ich erinnere mich, wir waren einmal an der niederländischen Küste waren wir unterwegs und wollten dann Richtung Deutschland wieder zurück, also Nordseeküstenradweg, wenn du so willst, und wir wollten mit einer Fähre rüber bis nach Emden, um hier den Jadebusen da abzukürzen. Das Dumme war nur, als wir dann ankamen, stand da ein Schild, diese Fähre fährt nur montags, mittwochs, freitags. Ja, wir waren dienstags dann da. So, also durftest du 90 Kilometer dann noch Umweg fahren, um irgendwie auf die andere Seite zu kommen. Solche Sachen prägen dann halt auch. Ne? Und die Kinder merken dann auch, es gibt Unwägbarkeiten, aber du findest auch immer irgendwie eine Lösung. Und das haben wir eigentlich auf all unseren Touren gehabt.
Ich habe mal eine Tour mit meinem jüngsten Sohn gemacht und dann kam er irgendwann und sagte, ja, also er fand das ja ganz toll, ob wir nicht nochmal eine Radtour machen können. Ich habe gesagt, gut, okay, machen wir das. Waren wir dann irgendwie in Dänemark und da war er sauer, weil ich hätte ihm ja mal sagen können, dass man jetzt auch Fahrrad fahren muss. Oder so. Dann so war dann auch die Stimmung. So, dann habe ich das dann reduziert und gesagt, gut, dann sind wir halt hier und fahren nur ganz wenig Fahrrad. Aber so geht's auch. Ja.
Mit Stimmungsschwankungen musst du immer rechnen bei den Kindern. Ne? Ja. Der Florian, der Kleine, wir sind in England mal 900 Kilometer, so einen großen Bogen um London rum, an der Südküste dran her.
Da warst du mit beiden, ne?
Da war ich mit beiden unterwegs. Ne? Aber Florian bereitet sich meistens nicht vor auf diese Touren. Ne? Also zu Hause ein bisschen mit dem Rad rumfahren, ja, das reicht schon und wird schon gehen und so weiter. Entsprechend anstrengend sind dann so die ersten Tage. So, und wir hatten auch so einen englischen Kreisverkehr, ich weiß nicht, 4, 5 Arme, 3 davon gehen auf Autobahnen oder so weiter. Da mussten wir quer durch. Und er hatte einfach keinen Bock mehr und schmiss mitten in diesen Kreisverkehr sein Rad dann hin und ich war keinen Meter weiter und es ist jetzt Schluss und so weiter und so fort. Da musst du halt dann dein Zeug packen, hinter die nächste Hecke gehen, ja, und dann baust du das Zelt auf, weil es geht an den Tag einfach nicht mehr weiter.
Ja, ja.
Nee. Aber Dänemark ist auch schön, übrigens, ne, mit dem Radfahren. Wie seid ihr da gefahren? Seid ihr quer durch oder an der Küste lang, Martin?
Das war im Vorfeld der Tour de France. Da hatte Visit Denmark eingeladen, um Jelling und Veje sich anzugucken als Startort und Durchfahrtsort. Mhm. Und da bin ich mit ihm so ein bisschen rumgefahren. So. Und da war er halt sauer. Okay. Deswegen, aber. Konstantin, du hattest irgendeine Frage?
Ja, ich frage mich, ich meine, bei Martin weiß ich es, bei Stefan höre ich es vielleicht ein Stück weit raus. Wenn ihr allein unterwegs seid, habt ihr ja ganz andere Ansprüche. Ist das denn nicht teilweise auch schwierig? Ich meine, natürlich die gemeinsame Zeit mit den Kindern. Ich habe bis dato noch alles dafür getan, dass ich das bei mir noch ein paar Jährchen nach hinten verschiebe. Aber irgendwann wird das ja auch kommen, die ist schön so. Aber ich meine, wenn man gewohnt ist, mal so 200-300 am Tag zu fahren und dann steht man da und hat die schniefenden Augen vor sich, die schon nach 25 Kilometern sagen, ey, wo ist das Zelt? Ist das auch eine Herausforderung oder stellt sich das einfach nur in meinem jugendlichen Kopf als Herausforderung dar? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass
das ist eine Herausforderung. Das ist definitiv eine Herausforderung, wenn man vom eigenen Anspruch her irgendetwas erreichen möchte und es geht einfach den Tag nicht. Es ist aber auch ein Stück weit, ja, eine Lernkurve, durch die du durchgehst, die dich aber auch selber mal wieder ein bisschen erdet und sagst, hey, pff, ne? Es passiert auch nichts, wenn du diesen Tag mal nur 30 und 40 Kilometer hast, anstatt dann die 100. Und ich hatte ja zumindestens den Part, ich bin ja aus einem gesundheitlichen, mit diesem Burnout, aus einer Phase raus in die Aktivität reingegangen und habe dann meine Kinder immer mitgenommen. Das heißt, ich war gar nicht so fit. Nicht so wie heute. Ne? Also ich habe heute, da setze ich mich drauf, dann fahre ich 200 Kilometer am Tag. Das ist kein Thema. Aber damals war das alles überhaupt noch nicht da. Und ich habe die Zeit auch ganz anders genossen, weil ich in der Trennungsphase war, mich von einer Partnerin, von meiner Frau getrennt gelebt habe. Und das war die Zeit, die ich dann halt intensiv mit den Kindern verbracht habe. Also Quality Time, ne? Qualitätstime statt Masse. Ne? Also und das funktioniert dann gut.
Aber ich gebe dir recht, also ich habe natürlich auch dann die Qualität meines Genpools in Frage gestellt, ja? Also was ist jetzt hier los? Aber die was Stefan sagte, so, das gab halt auch so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, wir können ja jetzt nicht schon wieder Pause machen, halten irgendwas anderes so, aber du kommst dann, also da, es gibt ja jetzt keine Alternative, ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, wir fahren jetzt weiter, das ist halt nicht der Deal. Du kommst dann ganz schnell dazu, dass du das einfach akzeptierst, beim nächsten Mal auch ganz anders planst, ne? Deswegen auch so Strecken 30, 40, 50 Kilometer, warum denn nicht? Und das dann auch mehr annimmst. Und darüber habe ich dann beispielsweise, ich habe da meinen Frieden gemacht, ich fahre jetzt aber auch, also wenn ich jetzt mit meinen Kindern noch mal eine Radtour mache oder sowas, da gehe ich gar nicht so sportlich ran, ja, sondern sage ich mir, ja klar, gut, dann wir haben eine schöne Zeit, wir machen hier eine Pause, da eine Pause, gucken uns was an und dann hängen wir halt auch schon um 16 Uhr auf irgendwelchen Campingplätzen rum, ist doch prima. Es geht ja da nicht, also ich muss ja dann in dem Moment nicht irgendwelche Höchstleistung bringen. Wenn ich noch alleine bin, was ich sehr gerne bin und meistens bin, dann kann ich mir immer noch das Leben rauskloppen. Aber so mit den Kindern muss das nicht sein.
Genau, das ist ja auch wenn man mit der Partnerin mal fährt, ne, dann ist es ein ganz anderes Fahren, als wenn man alleine unterwegs ist und wirklich nur, ne, ja, meine zickt auch noch ein bisschen rum, aber egal. Ne, das
ist, nee, wir haben, ich kann ja nicht sagen, vorsätzlich so gewählt, ja, aber es hat sich herausgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Interessen auch haben und das ist wunderbar, ja, und deswegen, also meine Frau würde nie auf die Idee kommen, nicht nochmal mit mir eine Radtour zu machen. Das haben sie zweimal gemacht in unserem gemeinsamen Leben und beide Male war sie, sagen wir mal, mäßig begeistert. Aber das ist auch gut so. Finden wir ja, toll. Dem
kann ich nur zustimmen. Also das habe ich auch bis dato ja. Immer. War immer eine Herausforderung. So spätestens dann schon ab Kilometer 40 oder so, selbst wenn da eine Person noch ein E-Bike hatte und das aber trotzdem, das
ja. Gibt es ja auch andersrum, ne? Also ist ja auch oft genau, so Partner, ja. Es gibt ja auch weibliche Radsportlerinnen oder Radfahrerinnen, die dann eben sagen, ja, so, also mein Mann kriege ich da jetzt nicht hin. So, aber dann fahre ich halt. Ich bin
mir ganz sicher, die meisten davon fahren mir vor der Nase weg.
Ja. Klar.
Ja, man muss sich immer darauf einstellen. Wenn du nicht alleine fährst, dann musst du immer irgendeine Art von Kompromiss machen. Ja, und Martin, du hast es ja auch bei deinen Rennen gesehen, dass es auch wieder anders ist, ne, als wenn man alleine fährt oder wenn man mit zu zweit fährt. Ne? Ja, ich fand das hier, das alleine Rennen habe ich hier beim Bohemian Border Bash Race gemacht. Da bin ich ja auch mitgefahren, ein Jahr vor dir. Da hattest du, glaube ich, Corona, ne? Da wolltest du mitfahren, aber das haute nicht hin.
Ja. Aber wenn ich mir das Wetter so angeguckt habe, war es gut, dass ich Corona hatte.
Ja, das Wetter war scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ne, das war echt eine Herausforderung. Und ich habe mich den ersten Tag habe ich mich voll von den anderen Leuten in ein Tempo reinzwingen lassen, was nicht meins war. Und das hat wirklich zu Blessuren geführt. Und ich bin den ersten Tag war über 200 Kilometer, über 4.500 Höhenmeter waren das dann. Und du kennst das Terrain, naja, das ist nicht alles nur asphaltiert, ne, sondern das ist durchaus herausfordernd. Und den nächsten Tag musste ich dann schon wirklich Tempo rausnehmen, auf maximal 160 Kilometer waren dann nur noch. Und Tag 3 musste ich abbrechen, ging nicht mehr. War einfach Schluss. Und ich habe mir da auch ziemliche Blessuren zugezogen bei diesem Rennen. Ich habe nämlich auf mal eine Allergie entwickelt. Ich hatte relativ neue Radschuhe und diese neuen Radschuhe hatten einen Stoff zur Imprägnierung da drin, auf den ich allergisch reagiert habe. So, und das Zeug war wasserlöslich und du kennst das ja selber in diesen Rennen. Du steckst ja dann mehr als zwölf Stunden in diesen Schuhen drin. Die werden ja auch mal ein bisschen nass, gerade bei dem Wetter. Und das ganze Zeug hat sich alles im Körper angelagert. Und ich habe fast ein Dreivierteljahr danach dann gekämpft, diese Allergie wieder loszuwerden, diese allergische Reaktion, weil der Fuß dann auf mal permanent mit Blasen wird offen und, ach hör auf, ich will keine Details dazu nennen, dann loszugehen. Mhm. No, und die Ärzte hier in der Uniklinik in Köln, die sagten dann auch, gerade was so neue Sportschuhe angeht, dass sie das sehr, sehr häufig sehen. Seitdem schmeiße ich alles an neuen Materialien vorher erst einmal in die Waschmaschine. Mhm. Und danach ist das dann raus. Na, danach geht es.
Ich wollte gerade sagen, sollte man da jetzt den Markennamen nennen, aber davon habe ich auch noch nichts gehört. Da werde ich meine nächsten
Es gibt unterschiedliche Hersteller. Also brauchst nicht auf einen dann nur ziehen. Die nutzen alle
immer gleich. Die kommen auch jetzt bei mir in die Waschmaschine, weil das hört sich ja unangenehm an.
Ja, wenn man da drauf reagiert, dann ist es unangenehm. Muss aber nicht jeder. Ne? Ich bin da anscheinend vorbelastet gewesen und da kam halt diese Reaktion dann halt.
Ja. Sag mal, gut. Bohemian Border Bash Race, warst du danach noch alleine unterwegs oder mehr mit deinen Jungs dann wieder?
Also nach dem Bohemian Border Bash Race bin ich dann Also ich musste erstmal zusätzlich wieder Gesundheit, die Füße wieder hinkriegen. Da bin ich relativ wenig gefahren. Da bin ich ziemlich alleine dann unterwegs gewesen. Hab mal eine so eine Erkundungstour gemacht. Bisschen auf Amrum sind wir rumgefahren, bisschen in Schleswig-Holstein sind wir rumgefahren. Und alleine habe ich, glaube ich, nur das Dirty Boar. Das ist so ein Gravel-Rennen in der Nähe, in der Nähe von Aachen ist das schon. Wunderschönes Rennen, 160, 170 Kilometer, gut organisiert, als ein Tagesrennen kann man.
Und immer schlechtes Wetter, ne?
Absolut. Das ist eine Schlammschlacht hoch drei. Also das ist, Radputzen lohnt sich erst hinterher.
Ja.
Das machst du nicht. Nee, und ansonsten, ja, mit meinem ältesten Sohn bin ich jetzt immer noch mal wieder unterwegs. Wollen ja jetzt auch das Tuscany Trail dann mitfahren in Italien. Das ist ja auch eigentlich mehr ein Gravel-Event. Das ist ja kein Rennen. Es gibt keine Zeitnahme, es gibt kein Ranking. Du bist dabei. Ich habe letztes Jahr ein älteres Ehepaar gesehen, was da mit dem Tandem das ganze Ding gefahren ist, wo ich allerdings auch ein Fragezeichen mache, wie die da über manche Tracks rübergekommen sind. Aber gut, ne? Du kannst das halt selber organisieren. Und wenn du fährst so lange, wie du möchtest, und du findest immer irgendwo ein Plätzchen, wo du das Zelt aufschlagen kannst. Und das auch vielleicht zu Ulle. Ne? Also dieses Wildcampen, das, da gewöhnt man sich hinterher ziemlich massiv dran. Ne? Ja. Wenn man nicht gesehen wird, dann habe ich auch noch nie irgendwelche Probleme dann groß gehabt. Und ich fühle mich da irgendwo, wenn ich mich in den Wald haue, teilweise sicherer als in manchen Städten. Und irgendwelche Bushäuschen oder sowas, das habe ich nach Möglichkeit vermieden.
Ja, ich zum Beispiel zelte weniger wild, ich lagere. Gültigen Raum tatsächlich mit meinem Biwaksack lagere ich dann so vor mich hin und das ist ganz gut. So, aber ich muss auch sagen, es war so eine Überwindung für mich. Ich konnte mir zeitlang nie vorstellen, jemals in diesen Biwaksäcken irgendwo irgendwas zu machen. Ne? Also für mich war immer klar Zelt. So, und das hat sich jetzt auch so ein bisschen ergeben. Aber weil du gerade sagtest, Toscana Trail. Also es gibt ja Toscana Trail und es gibt Toscana Road, glaube ich. Also das ist dann quasi auf Straße so, und aber der Trail ist ja auch interessant. Ich weiß gerade nicht, welche Länge der mittlerweile hat, aber er ist jetzt kreisförmig.
470 Kilometer.
Ah, okay. Sind das und das Livorno-Start, ne? Und Ziel.
Genau.
Ah, okay. Genau. Das ist doch super. Ne? Da kann man ja, also vereinfacht die Sache auch, weil man ja Sachen dann auch gut da liegen lassen kann und dann nicht zurückreisen. Obwohl, wir sind mit dem Zug dann einfach zurückgefahren. Das ging auch. Aber es ist wunderschön. Also, ich weiß aber nicht, wie viele Leute dies Jahr antreten. Hast du da einen Überblick? 8000? Ja.
Nee, sie haben eine Limitierung auf 5000 gemacht.
Ah, okay.
Aber irgendwie 4800 Anmeldungen sind wohl super. Da.
Ja.
Ne? Also, das wird, sie haben jetzt einzig und allein haben sie es auf 2 Tage den Start festgelegt. Du musst vorher genau sagen, ich starte an dem Tag 1 oder Tag 2. Mhm. Und dann kriegst du auch entsprechend das, deine ganzen Sachen dann ausgehändigt, weil im letzten Jahr haben sie das nicht gemacht und es war schon, ja, italienische Organisation, war super.
Ja, ich glaube, am Anfang ist dann halt erstmal viel verstopft und so. Ich kann mich daran erinnern, als ich gefahren bin, waren das 750 Leute und da gab es gerade in den Anfangskilometern, wenn es dann mal irgend so ein enger wurde, ja, dann war Stau. Also da konntest du auch erstmal dein Fahrrad hinstellen und warten, weil das so ein bisschen gedauert hat, bis sich das aufgelöst hat. Aber dann war es relativ schnell auseinandergezuppelt und dann hat man ab und zu mal Leute gesehen und dann ging das eigentlich. Ich gehe davon aus, dass das ähnlich sein wird jetzt so. Aber also, wie viele Tage habt ihr vor?
Also ich bin das letztes Jahr ja auch schon gefahren. Letztes Jahr habe ich 3 Tage und ein paar Stunden gebraucht. Das ging relativ fix. Dieses Jahr nehme ich mir eine Woche vor, weil ich auch nicht alleine fahre, sondern halt meinen Bruder, meinen Sohn dabei haben werde und wir wollen das ein bisschen als Urlaubs-Adventure-Themen nehmen und ne, ein bisschen Landschaft genießen. Also das hat nichts damit zu tun. Sie haben übrigens, was die Strecke angeht, ein bisschen gelernt daraus. Also als ich das im letzten Jahr gefahren bin, da haben sie die ersten ungefähr 30 Kilometer auf ziemlich breiten Wegen, Feldwegen gehabt, sodass du dort nicht diesen Stau hattest. Und dadurch löste sich das dann alles schon mal ein bisschen besser auf.
Ne?
das hoffe ich auch, dass es dieses Jahr so wird. Ulle, du hattest noch eine Frage.
Ja, der Renncharakter. Also ich bin ja immer fasziniert bei so Radrennen. Kenne das selber nur vom Laufen. Da ist es mir auch manchmal zuwider, wenn ich meinen Halbmarathon laufe und dann irgendwie vor mir die ganzen Leute rumhüpfen und ich auch da bei engen Stellen warten oder langsamer laufen muss. Da ist ja die gute Alternative, auch wenn es ja leider kein Rennen ist, echt so ein Orbit, wie es den in Deutschland Absolut. Gibt, wo man sich ja zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie zusammenfinden kann. Wäre das auch was für euch? Oder ich meine, Martin, du fährst ja die immer mal wieder als Trainingsstrecke auf einen kaputten Samstagabend. Das kann ich von mir nicht behaupten.
Lazy Vormittag.
Genau, richtig. Ja. Das in den ersten Orbits, also einfach furchtbar. Da habe ich den versucht, den NRW zu fahren. Der war ja da unten in der Eifel und hat natürlich noch die Herausforderung, muss ja erstmal aus Witten da überhaupt hinkommen. Das heißt, morgens den ersten Zug irgendwie um 4.30 Uhr. Dann fährst du irgendwie nach Köln und dann muss man da irgendwie Fahrrad fahren und noch abends wieder zurück.
Der war hart, ne? Der war richtig
der
hart.
Der echt unangenehm. Ich muss auch sagen, ich habe ab einem gewissen Punkt leider, weil mein Mitkompagnon, dem ist sein Licht abhanden gekommen und dann macht es da oben halt auch einfach keinen Spaß mehr, wenn es schon anfängt, duster zu werden. Und dann sind wir nicht mehr ganz nach Köln zurück, sondern praktisch bis einmal raus, ich weiß nicht mehr, wir sind irgendwo auf der Strecke dann in den letzten Zug eingestiegen, aber das war schon.
Du musst einfach schneller fahren.
Ah, ja, gut. Das haben wir vormittags nicht bedacht.
Hast du dieses Aktivistencamp denn noch mitgenommen, also durch den Hambacher Forst? Bist du da noch mit durchgefahren oder seid ihr vorher schon abgebogen?
Ich meine, wir sind vorher abgebogen. Das war auch in irgendeinem ehemaligen Militärgelände. Und dann sind wir nur noch runtergecruised. Das war sogar am höchsten Punkt, meine ich. Aber es ist jetzt ja auch schon, war ja im ersten Corona, ist jetzt schon etwas her. Aber der war nicht fahrbar für mich. Auch zu dem Zeitpunkt. Seitdem, sag mal, ist der Respekt vor diesen Orbits. Die sollen ja sehr viel entspannter gewesen sein. Einen bin ich jetzt auch gefahren, irgendwie in Duisburg, den letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Aber ja,
da naja, also komme ich
schon gar nicht an Rennen ran, wenn es schon bei Orbits so scheitert.
Nee, also einmal Toscana Trail ist ja kein Rennen, ne? Das ist tatsächlich ein Event, wo du selber, also du kannst es machen, so wie du, Stefan, offensichtlich letztes Jahr, wo du gesagt hast, okay, ich fahre das jetzt mal nach meinem Gusto, ja, das ist dann sportlicher. Dieses Jahr machst du es touristischer. Es gibt Leute, die fahren das in, weiß ich nicht, 3 Tagen, 2 Tagen, keine Ahnung. Durch, ja, so ein paar Stunden, 36 Stunden oder sowas ist, glaube ich, da einer mal gefahren, oder 32 sogar. Das bleibt dir überlassen, wie du das machen möchtest. Bei den Orbits, was du gerade sagtest, Konstantin, mit den, die erste Saison Orbits, die war ganz klar ja auch so konzipiert, dass sie quasi Training für diese Ultrarennen ist. Ne? Und dann war natürlich dahinter noch dieser kompetitive Charakter, dass man irgendwelche Punkte oder ich habe da auch nicht mehr ganz durchgesehen, irgendwas sammeln muss. So. Und dann war aber klar, wenn du so ein 300-Kilometer-Ding dahin ballerst, das, also wer soll, also die 20 Leute oder 50 Leute, die das können, so, und alle anderen sind dann irgendwann frustriert oder haben keinen Bock mehr. Ne? Und darum ging es ja auch nicht. Und deswegen hat man ja dann in der nächsten Saison gesagt, okay, wir passen das ein bisschen an, so dass das zugänglicher ist. Ne? Also herausfordernd, aber auch zugänglicher. So, mittlerweile sind die, was ich jetzt so sehe, diese Orbit-Runden, das sind einfach tolle Touren, wo Leute, ja, die vor Ort echt Ahnung haben, gesagt haben, hier, guck dir das an, und das bleibt ja auch dir völlig überlassen, ob du bei diesem ganzen Renngemetzel mitmachen willst oder sagst, oh, das ist ein Overnighter. Ne? Also finde ich auch gut.
Ja, mittlerweile sind die tatsächlich humaner geworden mit irgendwie rund 200 Kilometern, mal mehr, mal weniger. Das ist schon ja, okayer.
Ja, ich bin gespannt auf die Tracks in diesem Jahr, was es da so gibt. Ich habe mir jetzt auch die Ride-Fahr-Tracks angeguckt, aber da war jetzt irgendwie in Hamburg-Ecke keiner da. So, also ich bin da mal gespannt. Man lernt ja auch seine eigene Umgebung dann immer wieder neu kennen. Und ich bin, glaube ich, im Harz auch mal gefahren
Und in Niedersachsen, da in der Heide, da haben sie mal so ein 300-Kilometer-Ding hingebrettert. Das war aber auch ein, das war todesbringend, aber.
Von Ingo und Dan von Enjoy Your Bikes, oder?
Ach, den bin ich ja auch gefahren, stimmt.
Den bist du auch.
Der war aber anstrengend. Also ich bin den mit einem Kumpel zusammengefahren und das waren dann so 3000 Höhenmeter auf 100 Kilometer. So, danach war es dann wieder Sucho und so, also wenn du aber falsch einsteigst, oder falsch in Anführungszeichen, wenn du halt so einsteigst, dass du nur erstmal diese ganzen Hügel hast, da, das war schon, und es war sehr heiß, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem toll, so, und machbar. Aber da sage ich mal, das waren dann, glaube ich, insgesamt, weiß ich gar nicht, 170 und 3200, so, das ist okay. Also, ist schon, muss man schon was machen, aber das ist okay. Soll der Trainingseffekt ja auch spürbar sein dann.
Ja, natürlich, ich habe manchmal das Gefühl, das Gras ist immer grüner woanders, weil wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, da muss man leider immer irgendwie erst raus, bevor es schön wird. Also zumindest, was solche Routen anbelangt, dann geht's in den Kölner Raum oder ja, im Münsterland. Ich meine, wenn man Spaß dran hat, lange Touren mit sehr vielen Dörfchen dazwischen, plattes Land zu fahren, dann ist das vielleicht auch was.
Oder Saarland.
Aber natürlich. Ja, genau, aber das ist dann, da muss man dann immer erst nochmal, man muss sich erst nochmal 100 Kilometer ins Auto setzen, bevor man dann 200 mit dem Rad fahren kann, ungefähr.
Ja. Aber Saarland war ja immer, ne, das waren ja immer irgendwie so 50 Kilometer und 9000 Höhenmeter. Also egal welches Jahr, das ist ja unglaublich da. Mhm. Ja. Stefan.
Ja.
England oder Holland lese ich hier noch. Also jetzt mal abgesehen von Radklang jetzt so, also Toskana Trail in diesem Jahr. Wie planst du weiter? Gibt es da noch mal was? Du hattest ja auch geschrieben, hatte ich ja auch gesagt, ich möchte nicht über das Bohemian Border Bash Race reden, weil es mir da den, wie gesagt, auch den Hintern dann gezogen hat und ich ja auch noch eine Rechnung damit sozusagen offen habe und vieles auch falsch gemacht habe. Wo planst du hin? Willst du das nochmal fahren? Willst du es in diesem Jahr fahren?
Also,
wie sieht's aus?
Also ich will das Bohemian Border Bash ebenfalls nochmal fahren, weil auch ich habe da noch eine Rechnung offen. Ne? Also so ist es nur nicht. Ne? Ich denke, dass ich auch mittlerweile einen ganz anderen Erfahrungshorizont habe, um da wieder einsteigen zu können. Aber dieses Jahr definitiv nicht. Dieses Jahr steht einzig und allein. Ich bin im Moment in einer beruflichen Neuorientierung plus zusätzlich ein bisschen gesundheitliche Themen. Deswegen dieses Jahr ganz klar Fokus auf den Tuscany Trail und ein paar kleinere Runden, die ich so mache. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht im übernächsten Jahr. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen. Mhm. Nö. Und ansonsten, die richtige Anzahl Fahrräder hatten wir ja vorhin schon mal. Die richtige Anzahl Fahrräder ist immer N plus 1. Auch ich habe mir letztes Jahr dann noch über Jobrad noch ein reinrassiges Rennrad zugelegt und habe da richtig Spaß dran gekriegt. So als Sportgerät hier in der näheren Umgebung, ich komme halt hier aus der Ecke von Köln, ein bisschen rumzufahren in die Eifel rein. Und das mache ich im Moment echt gerne. Und das Rad kann ich auch gut mit dieser von Talfin, diese Tasche, dieses Iro-Seed nutzen, um dann mal ein, zwei Tagestouren zu machen, um auch mal eine Übernachtung hinzukriegen. Das geht super auf dem Ding. Man hat eine relativ hohe Geschwindigkeit drauf, hat eine große Distanz, die man auch überbrücken kann. Und das sind so Sachen, die ich momentan auf der Liste habe.
Ja, das klingt da gut. Vor allem bist du ja dort in dem berühmten Trainingsgebiet von deutschen Profi-Radsportlern, ne? Die Kölner Trainingstiere sind da, glaube ich, auch immer unterwegs.
Es gibt einige, die hier unterwegs sind. Ja. Auch hier vom Ryzen Store aus, von Köln aus. Stimmt. Die fahren regelmäßig in die Eifel rein. Aber wenn die dann mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 30 anfangen, bin ich raus. Ne? Ja. Das funktioniert nicht. Ne, da kann ich noch so ein leichtes Rad haben, aber die 100 Kilo habe ich immer noch auf den Rippen. Das bringt dann nichts.
Ne? Ja, das stimmt schon. weil du gerade das Eifel, ich habe jetzt einen gedanklichen Sprung, den kann keiner nachvollziehen, aber ich bin schon wieder bei Konstantin, weil Konstantin, du hattest ja so geguckt oder nicht geguckt, gefragt, selbst das hast du nicht, sondern wir hatten drüber gesprochen, was man so machen kann mit einem zeitlich begrenzten Rahmen, maximaler Erlebnisausbeute. So. Gibt ja auch noch diese Strecke Candy Bee Graveler, sagt ihr das was? Was Gunnar mal gemacht hat? Genau, das ist in diesem Jahr, hat das wohl nicht stattgefunden, offiziell. Ne? Also im letzten Jahr war das ja quasi so eine Art betreutes Bikepacking, nenne ich das jetzt mal, ohne dass es jetzt abfällig klingen soll, sondern eher im Sinne von ein prima Angebot, gerade für Leute, die sagen, ich bin da, also ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber ich habe das mit diesem Übernachten noch nicht so hingekriegt oder gemacht oder ich habe da Vorbehalt oder weiß ich was. Und dann wurden ja immer quasi an der Strecke wie so Perlen aufgereiht, diese Übernachtungen festgelegt, wo man dann quasi einen Tag über selber gefahren ist, alleine gefahren ist und kam dann halt in den Camp. So. Das in diesem Jahr war das, glaube ich, war das nicht, weil das irgendwie nicht organisiert werden konnte oder so. Aber ja, die Strecke ist frei. Ja, genau. Also sowas ist zum Beispiel
dass auch. Sie da, ja, der ist auch im Hinterkopf, auf jeden Fall, der Candy Bee Graveler, mit den Süßigkeiten irgendwie nach Berlin zu tuckern.
Genau. alles für die Kinder.
Genau. Alles für die Kinder, genau. Manchmal sind die Ideen dann doch größer und für mich, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, vielleicht ist da ja natürlich auch die, der Punkt, wenn man sagt, ich melde mich bei irgendwas an, dann kann man es nicht so gut vor sich herschieben, weil ich kann auch fantastisch, ich müsste mal, ich sollte mal wieder und deswegen der Candy Bee Graveler, der ist schon lange auf meiner Liste, aber ja, ich müsste mal.
Einfach buchen, einfach anmelden. Das ist ja der beste Weg.
No? Genau, bei so festen Veranstaltungen, die motivieren dann wahrscheinlich echt.
Ja, du hast vorhin was davon gesagt, du wolltest gerne mal über die Alpen. Ne? Kann ich dir nur empfehlen, das mal zu machen. Ich bin mal nach Venedig gereist und von Venedig aus dann zurück nach Köln geradelt. Mhm. Wunderschön. Ne, Via Claudia Augusta ist da das Schlagwort, um eine schöne Strecke zu haben. Wirklich da Südtirol im Frühling zu erleben, war eine Herausforderung. Ich war nur etwas zu früh im Jahr, so dass ich dann auf den Pässen, also Reschenpass, Fernpass, hatte ich dann noch 15, 20 Zentimeter Schnee. Das war dann nicht ganz so schön. Aber das sind so Erlebnisse, einfach machen. Ne? Dann buchst du dir einen Zug, dann buchst du dir einen Flixbus oder einen Flieger oder was auch immer, um dann halt dahin zu kommen.
Ja, die Motivation beziehungsweise das letzte Buchen, das muss noch kommen, aber ich habe ja zum Glück noch ein paar Jahre Fahrraderfahrung vor mir und dass ich da noch einiges mehr sammeln kann.
Genau. Gut, Leute. Ich sage danke an dieser Stelle. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet, was wir vergessen haben, was ich fragen sollte und vergessen habe? Ach so, ich habe doch was vergessen. Offensichtlich habe ich ein festes Format, das heißt zwei Fragen am Ende an euch. Also zum Teil haben wir das ja schon besprochen, aber fangen wir mal an. Die erste Frage an euch beide. Traumziel, wo müsst ihr mit dem Fahrrad noch unbedingt hin? Konstantin.
Ja, ich habe es ja schon so halb angeteasert. Tatsächlich, der Gardasee ist schön und einmal über die Alpen, um da mit dem Gardasee irgendwie, doch, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, dann Traumziel ist irgendwie, naja, es ist nichts, was mir wirklich unter den Nägeln gerade brennt. Ich glaube, das kommt noch mal irgendwann. Die Eingebung, wo es dann heißt, okay, das muss ich jetzt machen zu meiner Leben, Seelenruhe und dann, ja, mache ich's.
Genau. Stefan?
Ja, das Nordkap lockt. Also das ist so ein Thema, das habe ich seit Jahren immer wieder im Kopf. Da möchte ich ganz gerne mal hin. Ich habe da, wer weiß, wie viele YouTube-Filme gibt es ja auch dazu, ne, zu reisen zum Nordkap schon gesehen. Bis jetzt scheitert es aber wirklich daran, okay, jetzt kneifst du mal die Backen zusammen und los geht's und dann wird gebucht und dann wird sich Zeit genommen und dann dahin zu fahren. Die richtige Jahreszeit muss man da rausgucken, aber das ist so ein Thema, da möchte ich ganz gerne nochmal einmal, das möchte ich mit dem Rad erreichen. Du warst, glaube ich, schon da, ne? Oder?
Ja, ja. Ich war 1995 oder so. Ja, mit dem Fahrrad da hoch und dann über Finnland wieder runter und so. Ja.
Da habe ich noch eine Windeln gemacht. Mensch, Mensch, Mensch.
Ach, du warst das. Das war, ja, das war aber auch noch, ja, da war es aber noch ein bisschen teurer so irgendwie. Und das waren halt auch zum Thema Erfahrung sammeln, war das auch noch mal so ein Ding. Weil ich weiß noch, mein Kumpel Stefan, mit dem ich da diese Radtouren gemacht habe, der hatte sich dann, weil wir gedacht haben, ah, Nordkap wird kalt, ne? Und weiß ich was, man hat ja keine Vorstellung, was da jenseits des Polarkreises so los ist. Und dann hat er sich so ein Anorak gekauft. Oh, so ein sackschweres Teil, also wie man jetzt hier zum Spazierengehen im Winter sich halt so. Und dann ist er damit die ganze Zeit rumgefahren. Also war völlig, völlig sinnlos. Und rückzu hatten wir dann 12 Tage Regen am Stück. Das weiß ich noch. Durch Finnland war immer dann. Und wenn es nicht geregnet hat, kamen die Mücken. Also du hattest quasi. Naja, es war so, lala. Genau. Aber ich würde das gerne auch nochmal machen. So.
Und der jetzt nochmal mit anderen. Schön voll Wasser gesaugt bei einem Regen zurück, ne?
Ja, das sowieso. Also das gab ja damals auch noch nicht so diese ganze Ausrüstung und so. Das war die Zeit, da fing das gerade an mit so Funktionsklamotten und ja, das war dann aber auch zu teuer. Ich meine, ich war dann, was war ich, Student, Schüler? Nee, Student. Student war ich. Aber es gab halt schlicht und ergreifend nicht diese ganze Ausrüstung, ne, und so, was es heute gibt. Also ich würde halt viele Touren von früher ehrlicherweise jetzt auch nochmal machen, nochmal mit einem anderen Blick drauf neu erleben und sehen, aber viele sind jetzt nicht mehr möglich, weil sich halt auch die weltpolitische Lage halt so verändert hat. Aber das Nordkap geht immer. Deswegen, was ist dein ultimativer Tipp für das Reisen mit dem Fahrrad, lautete meine zweite Frage, Stefan?
Einfach losfahren. Alles andere findet sich. Das wäre so der ultimative Tipp, den ich da hätte.
Aber es mit dem Fahrrad.
Völlig egal, was das für ein Rad ist, ob das teuer ist, ob das aus Alu, aus Stahl, aus was auch immer ist, einfach losfahren.
Konstantin?
Bloß nicht die Kohle in allzu viel Ausrüstung reinbuttern, gerade wenn man viel oder sagen wir mal, wenn man längere Strecken machen muss. Ich glaube, also ich habe zwar einen sehr geringen Erfahrungsschatz, dass man es gar nicht so doll braucht. Also ob die Tasche dann 20 Gramm leichter ist oder 50, ist egal, weil ich bin auch leidgeplagt, eher ein Schwergewicht auf dem Rad. Und dann ist es da egal. Die einzige Ausnahme würde ich machen, was sich für jeden lohnt, ist das Radnavi. Also ich würde aus heutiger Sicht auch meine Tour dann nicht mehr mit nur einer Karte machen. Die Dinger sind schon ziemlich praktisch. Und ja, aber nicht zu viel Ausrüstung kaufen, Martin. Es tut mir leid, du machst einen großen Fehler.
Ich wollte gerade sagen, du zerstörst hier. Wir haben doch dazu gesprochen, Konstantin. Solche Tipps kommen hier nicht zur Sprache. Das kann es doch wohl nicht geben. Die gesamte Existenzbasis des Blogs und des Podcasts auf einmal gecrashed.
Ole, du machst dich unbeliebt hier.
Ja, aber sagen wir mal so, das heißt ja nicht, dass man nicht ganz viele Tests auch lesen muss, um zu wissen, was man nicht braucht, oder? Vielleicht ist es ja auch das.
Genau, oft ist es gut zu sehen, was man alles nicht braucht. Gott sei Dank, ja. Genau. Viele Sachen und die Erfahrung steht dir noch bevor, Konstantin, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du bist doch mit am Fahrradaufbau. Da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht kann Stefan das auch bestätigen, das werden teure also eigene Erfahrungen und das wird sich über die Jahre summieren, aber es ist eine Erfahrung. Leben kostet halt auch Geld und Leben ist halt manchmal auch ohne Geld und das ist also ich sehe es ja genauso. Ja. Beim Navi, du fährst aber mit einem Navigationsgerät dann oder mit einem Smartphone?
Nee, ich hab mir über meinen lieben Arbeitskollegen, der hat sein großes Garmin abgeben wollen und da habe ich das gebraucht kaufen können und ich habe jetzt halt so ein Garmin-Radnavi, was ich wirklich auch, ich habe an all meinen Fahrrädern da irgendwelche Adapterplatten und dann kann ich einfach drauf und Gas geben. Und das ist natürlich, das ist schon einfach echt was anderes. Man muss sich über Regen keine Gedanken machen. Der Akku hält fantastisch lange. Also für meine Tages- oder Zweitagesausflüge allemal ausreichend. Man hat immer GPS. Man kann halt sein Handy hat man hinten drin und es ruft nicht nochmal die Arbeit an, sondern man hat sein Fahrradnavi und navigiert halt nur.
Das ist. Na, bei mir ist das, falls doch, zeigt das Navi es an.
Ja, ich könnte es verbinden. Ich habe es tatsächlich bewusst nicht gemacht.
Okay. Ja. Aber seitdem ich, also ich schätze Navi sehr, ne? Und ich, also ohne, geht gar nicht mehr. Ich bin früher natürlich viel mit Karten rumgefahren. Was ich feststelle, ist, dass ich teilweise, sehr vereinfacht gesagt, überhaupt keinen Plan habe, wo ich langfahre. Also früher konnte ich dir halt sagen, weil ich halt 50 Mal diese Karte rausgeholt habe, um zu gucken an jeder Kreuzung, ne, so übertrieben gesagt, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang, wo ich denn genau lang gefahren bin. Jetzt folge ich halt nur dem Track da auf dem Display, beziehungsweise wenn es mal piepst, dann gucke ich da hin, sage, ah, okay, jetzt muss ich da lang fahren. Und ich kann dir oft nicht sagen, wo ich jetzt genau lang gefahren bin. Meine Eltern zum Beispiel in Leipzig, wenn ich mit dem Auto nach Leipzig komme, also, wo bist du lang gefahren? Ja, weiß, also keine Ahnung. So, war halt, also das Navi hat gesagt, rechts, links und jetzt fährst du da lang und gut ist. Also ich kann dir nicht sagen. Und dann kommt immer so, ja, bist du über Tangermünde oder Magdeburg und so, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, und so geht es mir ähnlich beim Fahrradfahren. Und da habe ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, mich mehr damit zu beschäftigen, wo ich eigentlich lang fahre.
Also alle Stunden mal ausmachen, das Radnavi, und dann sich mal einfach treiben lassen, gucken, wo es hingeht.
So weit muss nicht, weil 10 Minuten ohne ist dann wieder 2 Stunden mit Navi. Aber sich also mehr, weißt du, so zu gucken, wo fahre ich jetzt eigentlich durch, wie heißt der, also nicht, dass ich jetzt unbedingt jeden Ort wissen muss, aber dass man so, das so grob mal so ein bisschen, wollte ich ein bisschen mehr begleiten, ne? Weil ich habe dann häufig natürlich auch so Bilder, weiß ich manchmal nicht, wo ist denn dieses Bild jetzt entstanden? Und dann gucke ich wieder auf dem Track und, ah, okay, da war es vielleicht, ah, okay, das ist der Ort, ah, so. Aber war früher, meinte ich, hätte ich das besser, konnte ich zumindest am Ende des Tages jetzt relativ genau sagen, durch welche Orte ich gekommen bin. Und das jetzt, keine Ahnung.
Aber ja, bei den Bildern also hast du die GPS-Koordinaten, hast du ja auch dann abgespeichert.
Ja, soweit.
Also danach ist kannst
zu
du
viel dann, Aufwand.
Ne, mit dem iPhone mal gucken.
Ja, bei so festgelegten Routen, also wenn es das, also sind ja meistens die Touristik-Dinger, aber zum Beispiel den Ruhrtal-Radweg ab Witten, das waren immer so 90 Kilometer nach Duisburg, die kann man dann auch ganz schön nach Schildern fahren, aber das ist natürlich, wenn man sich seinen Weg selber aussuchen will und nicht da lang fahren will, wo auch immer Ken Erner lang fährt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen sportiver, ja, dann steht man halt, man kann auch nicht alles wissen. Dafür, bist du wahrscheinlich früher nicht so sportiv am Stück gefahren mit deiner Karte.
Nee, wofür das Navi aber, wofür das Navi aber auch gut ist, das zeigt dir auch mal selbst in deiner nahen Umgebung auf mal Wege auf, die du sonst nie fahren würdest, weil du immer nur auf den eingefahrenen Wegen bleibst. Also ich nutze das auch sehr häufig hier in der Region, dass ich mir ganz bewusst was planen lasse und dadurch dann halt neue Wege erkunde.
Ja, das ist ganz klar auf Plusseite, ganz klar. Also das sehe ich genauso wie du. Wenn du auf der Karte hast, dann halt die Wege oder Straßen, aber nicht das. Und ich fahre jetzt bevorzugt Gelände, nicht weil ich Gelände so doll mag, sondern einfach, weil ich es nicht mag, auf Straßen so zu fahren und halt auch mal andere Sachen sehen wollte. Und das ist natürlich der Segen schlechthin. Ne? So. Und selbst wenn du irgendwo im Wald steckst, kann dir das Ding dann noch sagen, ja, mach mal in der Richtung weiter. So, also genau. Das passt schon. Gut. Ich bedanke mich bei euch. Das war doch ganz wunderbar. Und an alle, die das bis hierhin geschafft haben zu hören, wenn ihr Lust habt, auch mal in der Community-Folge mit dabei zu sein. Es sind jetzt schon 2 gelaufen. Ihr seht, das ist völlig harmlos. Das macht tierisch Spaß. Das ist ein schöner Talk unter Gleichgesinnten. Also meldet euch sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Ich finde das immer wieder inspirierend und überraschend. Wie mit euch beiden heute, Konstantin, Stefan, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
Ja, sehr gerne. Ja, danke. Es war sehr schön bei euch, bei dir.
Ja, ich habe auch ein bisschen aufgeräumt vorher. Von daher alles gut.
Nur die Kaffeeversorgung lässt zu wünschen übrig.
Ja, das ist ja. Irgendwo scheitert es immer. Also, ich bedanke mich. Schönen Tag euch noch, schönen Resttag und bis demnächst irgendwo mal. Viel Spaß in der Toskana und dir, Konstantin, viel Spaß im wo auch immer.
Danke. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.